Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion und ihr wisst es sowieso ganz genau, was das wieder für eine Folge ist. Es sind die Vorlex. Und zwar die Vorlex vom unglaublich tollen April 2025. Warum war er toll? Weil er natürlich das Hardline war, weil wir alle unterwegs waren. Wir haben auch nur eine Folge zu Until Dawn aufgenommen, die rauskaut. Also ihr müsst eigentlich da sitzen und eigentlich denken, wow, die restliche Welt interessiert mich nicht. Wirtschaft hin oder her, Viva la Movie Illusion hat abgeliefert. Und deswegen haben wir einen gleich mal in Urlaub geschickt, und zwar einen Kani, den brauchen wir halt nicht. Dafür ist neben mir, dem Corby, halt noch mit dabei, der Mike. Hi Mike.
Yeah, servus und habideri.
Und?
Corby, du bist richtig gut drauf, ich spann das direkt. Ich hab das im Urin.
Ja, ich hab gehört, dass du halt lauter geile Sachen dabei hast. Und von dem her, ich freue mich schon wieder auf diverse Serien und Filmtipps oder irgendwelche Filme, die jetzt wieder aus der Indizierung rausgekommen sind. Wahrscheinlich haben wir von ein bisschen allem was dabei, richtig?
Ein bisschen Indizierungs, entindiziert, da haben wir jetzt nichts gesehen. Aber ich habe tatsächlich wieder mal Serien angeschaut. Ja, also ich habe ein buntes Potpourri da.
Sehr schön.
Aber wie schaut's aus? Hardline-technisch in der Realität bist du wieder angekommen, gut, oder?
Das ist ja eh das Traurige. Du bist am nächsten Tag wieder in der richtigen Realität und das ist so wie ein Schlag ins Gesicht.
Ja, die Realität ist so scheiße. Im Hardline ist wie der Matrix. In der Matrix war es auch, glaube ich, viel schöner wie in der Realität.
Tatsächlich habe ich jetzt gestern Nacht vom Hardline geträumt. Na wirklich. Okay. Du lachst, aber es war so, ich habe geträumt, wir haben uns alle miteinander einen Film angeschaut in diesem Ostentor-Kino und der Flo stand vorne und hat es anmoderiert und, und ist dann so diabolisch lachend, kichernd rausgegangen und dann haben wir uns so einen Horrorfilm angeschaut, der sich in die Realität verwandelt hat.
Boah, scheiße, voll krass.
So ein Kackträumi.
Ja, sehr schön.
Naja, dann fang du doch gleich mal an. Was hast du denn dabei als erstes Warleck oder Balek?
Es ist doppelt gemoppelt, das erste. Es ist in vielerlei Variationen Balek oder Warleck. Und zwar habe ich mit meinem Burm, das ist das Warleck, habe ich mir Episode 1 angeschaut. Star Wars,
ah.
Genau. Ja, jetzt ist er 6. Oder wird jetzt dann 7. Jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen was managen. Weil wir eben zuerst, gut, jetzt fange ich das hintere vom Federn an, wir haben zuerst der Skeleton Crew angeschaut miteinander, weil ich eben gehört habe, das ist wie Star Wars mit die Star Wars mit Kinder, also wegen mit wie die Goonies auch und so. Auf das bin ich reingefallen und das hat wirklich alles gestimmt, was die Leute so gesagt haben. Es ist wirklich wie Star Wars mit die Goonies und hat einen riesen Spaß gemacht. Also auch für Kinder war das echt schön zum Ertragen, zumindest für meinen Burm. Der war immer voll dabei und auch gewalttechnisch oder irgendwie so, dass es irgendwie ein paar so verstörende Szenen dabei gewesen waren. Das war jetzt da gar nicht so. Also hat richtig Spaß gemacht. Und dann sitze ich irgendwie da und denke mir, ja, was kann ich denn jetzt mit ihrem Kult anschauen und schaue so in Mandalorian rein, in die ersten 2-3 Minuten und denke mir, ah, das sind jetzt wieder die Szenen, wo ich sage, das ist jetzt so wegen Pfeil für den angehenden 7-Jährigen. Und dann sagt meine Frau, ja, und wenn du jetzt eigentlich mit den Star Wars Filmen anfängst, was ist, wie war denn das? Mhm. Ich sage, ja gut, Episode 1 ist auch frei ab 6 und so, dann kann man natürlich schon einbauen. Den habe ich mir eben angeschaut. Also der Film ist nicht gut. Er ist gut. Nein, er ist ultra schlecht.
Der Binks kommt davor. Der wird nie wieder so in Szene gesetzt wie da.
Ja, Gott sei Dank. Das war ja ganz schlimm, wenn der öfter oder in mehr Filmen dabei war. Aber der ist wirklich, ich habe schon gewusst, ich reg mich über den Jar Jar Binks nicht mehr auf. Der Film ist einfach für eine jüngere Generation gemacht und ich finde den auch lustig. Mein Bub hat bei ein paar Sachen auch gelacht, aber der hat dann auch gesagt, ja, warum redet denn der immer so einen Krampf? Ja, er hat einen Sprachfehler. Er ist halt, Es soll jetzt super lustig sein, weil er blöd ist. Aber auf alle Fälle.
Der Film ist nicht blöd. Es ist die Rasse, die so spricht. Da sprechen ja alle von denen so.
Ich weiß schon. Ich hab's ja jetzt erst gesehen. Aber auch diese Rasse an sich, dieser Endkampf gegen die Roboter mit der Rasse, also nichts Uninteressantes gibt's eigentlich nicht.
Episch,
okay. Der Anfang, den lassen wir nur eingehen. Der Anfang, da sagst du ja, okay, aha, da ist schon was los. Dann fällt der Film in ein Loch rein, dann passiert einmal ganz lang gar nichts, dann kommt dieser Podrace, dann kommt wieder ganz, ganz lang gar nichts, dass ich einmal wirklich eine halbe Stunde, sei mir nicht besser, vorgespult habe, weil ich Wir mit zu dritt haben auf der Couch gesessen und das Gesicht aber gefallen. Politik, Kanzler so und so. Da wird wirklich nur noch geredet. Also der Film, der verliert sich so dermaßen in Dialoge und Politik, dass wirklich nicht feierlich ist. Ich weiß nicht, wann du den Film zum letzten Mal gesehen hast, aber der wird dann wirklich
ein
halbes
Jahr.
Okay. Dann weißt du, von was das ich rede.
Ja.
Und dann in der letzten halben Stunde gibt er dann wieder Gas und dann haben wir auch wieder eingestiegen. Also wirklich diesen Part, wo sie, die Amidala da vor diesem Rat da spricht mit den 1000 verschiedenen Rassen und so, den habe ich leider weggespult. Das hat er überhaupt keinen wirklich interessiert. Und ja, es ist so viel Dialog drinnen, so viel Zeit, dass ich sage, ja, was ist denn los, George Lucas? Was ist los mit dir?
Nein, ich glaube, für die, wann waren das? Späte 90er oder Anfang 2000er?
Ja, in 99, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht.
Da war das, glaube ich, schon ein Quantensprung. Und ich glaube, da haben sie die meisten einfach gefreut, boah, geil, mit Star Wars.
Endlich geht's weiter, ja.
Genau, es geht weiter. Und das, man sieht jetzt mal den Anfang.
Ja.
Bis dahin war die ikonische Figur Darth Vader so alleinstehend und auf einmal sieht man diesen Anfang und baut da einen Mythos auf und das ist schon geil.
Ja, es sind ein paar, das mit Anakin, das gebe ich dir recht, weil das ist ganz seltsam, wenn du dann sechst und wie hilfsbereit dass er ist und wie gescheit dass er ist und so und du hast immer im Kopf. Und da gebe ich dir recht, also er hat ein paar Momente drin und ein paar Sachen, wo du sagst, ja, das ist cool, das ist in der, für die Lore ist das super und diese Erklärung dazu, aber wie gesagt, das ist so viel Ratscherei da drin, das ist Wahnsinn. Also der Film ist für Sechsjährige, was für einen Sechsjährigen interessiert ein Handelskrieg oder Handelsabkommen und Kanzler so und so und bla bla bla. Na.
Ich habe Handelskrieg dann immer mit diesem halben Donut, der dann am Ende in die Luft gesprengt wird.
Genau.
Das habe ich damit immer verbunden. Das ist Handelskrieg.
Ja. Ja, und dann ist dieser Darth Maul ist cool, dieser Kampf, die Jedis gegen Darth Maul, auch cool, der Soundtrack dann vom John Williams. Also er hat seine Momente, aber an sich ist der Film nicht gut. Aber er hat seine Momente. Und meinem Burm hat er gefallen. Wie gesagt, dieses Schmerz haben wir weg da. Der hat jetzt eigentlich hauptsächlich die Action-Parts gesehen. Und wie gesagt, das mit der Politik da drin, das hätte er sowieso nicht checkt, sei mir nicht besser.
Aber es würde dann nicht besser. Also Klonkrieger kannst du dann im Endeffekt erst recht sparen.
Ja, ich glaube auch.
Also da kannst du direkt auf den Schluss gehen.
Ich habe aber auch diesen zweiten Teil, Episode 2, seit dem Kino nicht mehr gesehen. Den habe ich im Kino so beschissen abgespeichert, dass ich den seitdem nicht mehr mir neu gebaut habe. Naja. Vielleicht, also ich weiß jetzt gar nicht, was für Altersfreigabe der hat, ob der ab 6 ist oder ab 12, ich weiß es nicht. Aber naja, jetzt schauen wir mal, was unser nächstes Projekt wird. Weil ich gesagt, Episode 2 oder dann, weil Episode 4 haben wir auch schon gesehen, da werden wir jetzt Episode 5 auch noch nicht anschauen, weil der ja der düsterste Star Wars ist und mit abgeschnittenen Körperteile und ausgeweidete Reittiere und so haben wir gedacht, vielleicht ist der noch wegen Wut dann für den Senior.
Musst du mal bei Disney Plus schauen, da gibt es bestimmt eine ab 6 Version.
Ja, vielleicht. Oder ich mache auch nicht raus mit meiner Vorspultaste.
Ja, genau. Genau. Dann sagst du, oh, jetzt gibt's Donuts. Dann lenkst du alle ab und spulst schon mal vor.
Ja, richtig. Und vor allem hier bei diesem neuen Magenta 2.0 habe ich jetzt, habe ich mir rausgeschossen. Und jetzt, wenn ich ja quasi auf meiner Vorlauf, also ich habe ja diese so oben, unten, rechts und links Tasten. Und wenn ich da jetzt quasi nach rechts tue, springt er 10 Sekunden Vieri. Das heißt, bei so expliziteren Sachen, oder ich weiß, jetzt passiert irgendwas und drückt da drauf, dann ist das eigentlich nie passiert für ihn. Und ich glaube, dass manche Sachen so schnell gingen, dass er das gar nicht mitkriegt. Also mache ich meine eigene gekürzte Fassung.
Sehr gut.
Cool, bei dir hast du irgendwas kurz gesehen oder was Schlechtes?
Da hätte ich was für dich, das kannst du auch mit deinem Buch schauen und dann machst du da einen Kinderfilm einfach draus. Weil ich glaube, der Film ist für Kinder ursprünglich gemacht worden.
Wow. So wie The Girl with No Mouth oder sowas.
Richtig,
ein Kinderfilm, der eigentlich kein Kinderfilm ist.
Ich habe einen Film gesehen aus dem Jahre 1988.
Okay.
Es kommt eine Puppe drin vor.
Aha.
Und der heißt Child's Play.
Okay. Chucky die Mörderpuppe.
Ich bin mal wieder an so einem späten Abend, wo ich nicht schlafen konnte, vor meiner Flimmerkiste gesessen und habe mir gedacht, was schaust du jetzt an? Und dann ist mir Chucky, also die Mörderpuppe bzw. Child's Play vorgeschlagen worden. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe das Original eigentlich noch nie gesehen. Also ballen wir den doch mal ein. Und holla die Waldfee, für Ende der 80er, verdammt krass, wie die diese Puppe zum Leben erweckt haben. Also das ist schon übel.
Das ist stark.
Und vor allem, die sind ja nicht kaputt zum Krank.
Der Teufi, der.
Ja, nein, es hat super viel Spaß gemacht. Also, ich weiß nicht, für alle, die nicht wissen, um was in Chucky die Mörderpuppe geht, obwohl es in Deutsch eigentlich eh schon alles sagt.
Das stimmt, ja, das ist ein bisschen Titel, da kannst du nichts mehr spoilern, tut mir leid.
Ja, also da haben sich die Deutschen richtig viel Mühe gegeben, dass sie sich gedacht haben, so, jetzt weiß ja schon jeder, um was geht, braucht keiner mehr reingehen. Super.
Braucht keiner mehr reingehen.
Ein Serienmörder, der Charles Lee Ray, der wird umgebracht und er schwört Rache und hat nur so ein paar diabolische Sätze auf Lager, bevor er verreckt, und zwar in einem Spielzeugladen. Und er katapultiert sich in die beliebte Puppenfigur von Child's Play, glaube ich, oder? Good Guy.
Good Guy, so.
Als eine dieser Good Guy-Puppen landet er dann bei dem kleinen Andy, oder?
Genau.
Und der Andy, der ist total vernarrt in die Puppe und findet es natürlich total cool, dass auf einmal Chucky, so stellt sich die Puppe nämlich ja vor, er lauter Sachen verzählt, und ja, nur hat Chucky echt verdammt viel Wut im Bauch und mordet sich da halt durch den Film. Und zwar richtig grob.
Sehr schön. Also ich gehe jetzt davon aus, dass er da gefallen hat, oder?
Mir hat er gefallen. Also ich war sehr gut unterhalten. Er ist sehr kurzweilig. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Der hat ja bloß 83 Minuten. Außer du sagst jetzt gleich, ach Gott, du hast ja die gekürzte Fassung gesehen. Genau, normalerweise 150.
Nein, aber ich glaube, es gibt nur diese eine mittlerweile. Ich glaube, da gibt es nur die ungeschnittene, ab 16 Fassung, meine ich, ist das jetzt.
Okay.
Aber du hast, das ist nicht der beste Teil der Reihe, möchte ich fast behaupten.
Ich kenne nur das Remake oder den Neuanfang und halt jetzt den Teil. Da bin ich gespannt.
Schau dir mal den zweiten an. Der zweite ist für mich eins von den Sequels, die besser sind fürs Original.
Okay. Ja, dann hast du mich jetzt schon mal heiß gemacht, weil ich weiß, es kommt ja irgendwann noch Chuckys Braut.
Ja, der war sehr stark. Das ist dann der vierte Teil.
Insgesamt gibt es ja, glaube ich, 7.
Ja, das kann sein.
Ja, auf jeden Fall echt eine große Empfehlung für alle, die sich denken, ja, Filme aus der 80er, das kann ja nichts sein. Doch, und der ist ja sehr gut gealtert.
Was ist mit den Leuten? Gibt es Leute, die sagen, Filme aus der 80er, das kann doch nichts sein? Das war das beste Jahrzehnt, das es gibt. Leute, schreibt es in die Kommentare. Wo ist das beste Filmjahrzehnt? Aber sagt es mir nicht, besser wie die 80er geht nicht.
Die 90er. Pokémon der Film. Es war Anfang der 2000er. Digimon der Film.
Okay.
Auf Deutsch nicht anzuschauen, aber grundsätzlich schon cool.
Ja.
Das war's.
Bestes vom Jahrzehnt der Welt.
Ja. Also auf jeden Fall Child's Play von Tom Holland, wo ich mir dann auch gedacht habe, boah, schau hier, Tom Holland hat in seinen jüngsten Jahren schon Filme gemacht, toll.
Vor allem 88, da war er nicht mehr geboren, oder?
Nein, ich glaube auch nicht. kann sich jeder mal einbauen.
So, und der Tom Holland hat nur einen ganz großen gemacht, und zwar A Fright Night. Über den haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, und den kann ich auch nur ins Herz legen. Also Tom Holland war in die 80er ein guter. Da ist zwar jetzt sehr starben um den Herrn, der ist jetzt auch schon mal an die 80, aber Fright Night und Chucky, es waren schon zwei große Dinge, die er da gemacht hat.
Ja, ist tatsächlich ja eine der beliebtesten Folgen von uns auf YouTube. Also
cool.
Die Leute wissen schon, was gut ist.
Zu Recht. Hey, es hat's gut da draußen. Herz das, es hat's super.
Ja, und wer über Child's Play von 2019 uns schwadronieren hören möchte, der geht auf eine der ersten Viva la Movie Illusion Folgen. Ich glaube, es war sogar die Folge 10 oder 11, irgendwie sowas.
Ja, unter die ersten 20 auf alle Fälle, ja.
Ja, genau. Da waren wir noch richtig gut. Da haben wir Hochdeutsch
gehabt. Voll gerade. Es ist verrückt, gell? Da wo ich mich nur so aufregt, weil ich selbstfahrende Autos hasse.
Ja.
Hört sich das an, das ist lustig.
Ja, und jetzt fahrt er gar nicht mehr anders.
Nein, nichts mehr. Ich nehme meine Hände jetzt beim Fahren für was anderes her.
Aber wie ist es, dass du mit deinem Bub Chucky anschauen und dann immer bei den schlimmen Szenen einfach nach vorne?
Na, Chucky nicht. Da gab es jetzt andere Sachen, wo ich sage, okay, eher so Monster Squad, Monster Busters, der heißt ja in Deutschland, glaube ich, das ist eher nochmal so ein Fall. Oder dann direkt gleich die Goonies mit ein paar Szenen vorspulen, so ganz kurz mit ihrer Mafia-Familie. Gut, du hast die Goonies noch nicht gesehen, gell?
Doch, hab ich.
Ja, mittlerweile schon. Super. Ja. Und genau, also, aber Chucky noch nicht. Na, vor allem, weil der hat ja so viele Schimpfwörter drauf und so, der kleine Bastard.
Ja, wenn er sagt, aber Papa, der Film hat jetzt bloß 15 Minuten dauert.
Ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja. Bis jetzt du so weit, dass du sagst, du schaust dir die anderen Teile auch an. bist du jetzt angefixt oder klang es jetzt wieder Zeit?
Ich bin definitiv angefixt, wobei ich befürchtet habe, dass eben die Sequels eigentlich dann schlechter werden. Aber wenn du schon sagst, dass der zweite Teil sehr gut ist, dann...
Ich mag den sehr gern.
Will ich doch da mal reingucken.
Ja, ich mag den zweiten Teil sehr gern, vor allem das Finale, das ist auch wieder nicht enden wollen, weil er ja nicht einen Geist aufgibt, der Chucky. Aber der dritte ist dann wirklich schlecht. Der dritte ist mit Chuckys Baby, meine ich, einer von den Schlechtern.
Chuckys
Baby. Aber der zweite ist super.
Mein Gott, wie man immer auf die Ideen kommt. Weltklasse.
Du, das wird noch viel abstruser. Ich weiß nicht, Cult of Chucky, den, wenn du da anschaust, puh, da kommen dann auch so Entscheidungen, was du sagst, ja. Aber an sich ein starkes Franchise. Wenn's der Vergleich jetzt mit Halloween oder so, die wären ja ab Teil 3 scheiße, mit ein paar Ausreißer nach oben und ganz weit nach unten. Da ist Chucky eins von den bestätigsten Slasher-Franchises von der Qualität her.
Okay. Ja, also wie schon gesagt, ich war sehr positiv überrascht und da habe ich definitiv Bock, dass ich da mir dann nach deiner Empfehlung jetzt auch den einen oder anderen Teil noch reinziehe.
Cool.
Aber wenn wir jetzt gerade schon Werbung gemacht haben für unsere alten Folgen, dann sage ich gleich noch was. Und zwar, ich habe mir endlich wieder Shin Godzilla angeschaut. Es ist ein grandioser, toller Film. Wer auf Politik steht, wie der Mike ja vorhin schon gesagt hat, genau, Star Wars Episode 1, Weltklasse, genau. Mit Handelskrieg und so. Na, da seht ihr, wie reagiert ein Land auf so eine Katastrophe, wenn praktisch Godzilla erst nur in seiner Quallenform und dann eben in der mutierten Form sie fleißig dadurch durch Japan durchkrawallt.
Ja, erst mal als die komische Raupen da, gell, die wo so Klubschrauben hatte, wo nicht blinzeln kann und nichts.
Ja, das CGI ist beschissen, also das muss man schon sagen, aber ich stehe einfach wirklich auf dieses Dokumentarische und dann zeigen sie immer, wie reagieren alle. Und tatsächlich, meine Frau hat den anscheinend das erste Mal gesehen, wo ich mal den jetzt wieder rewatcht habe. Und die hat dann auch gesagt, es ist schon faszinierend, wie die da alle irgendwie ruhig bleiben und dann sie über die politischen Entscheidungen aufregen.
Okay. Ja gut, wie gesagt, am Flo, Grüße gehen raus, dem gefällt er ja, also am Hotline-Flo, dem gefällt er auch sehr gut und Ding, also muss fast was dran sein. Vielleicht haben wir mir falsch.
Ja, weiß, vielleicht.
Vielleicht braucht er einfach nur mehr Scheiß.
Ihr könnt euch auf jeden Fall da es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ich darf jetzt schon wieder sagen, es ist entweder Episode 10 oder 11.
Du, momentan ist Podcast-Sommerloch. Also alle die ich in meinem Podcatcher so gespeichert habe, die machen momentan anscheinend alle Frühjahrspause oder was. Momentan, oder es ist filmtechnisch so wenig geboten. Momentan ist so wenig los, da könnt ihr wirklich einmal für unsere älteren Folgen ein paar hören.
Und die ist Weltklasse.
Auf jeden Fall.
Da lass ich mal einen Mike und einen Kani zum allerersten Mal in unserer Podcast-Geschichte bis dato blass aussehen.
Ja, voll. Voll. Da machst du uns fertig. Ja, gut. Nein, wie gesagt, ich kann auch mit meiner Swan ja auch nichts anfangen. Dafür mag ich wieder Godzilla vs. Kong. Ich mag das dann, wenn es wirklich cartoonig ist und die Monster einfach aufs Maul geben, anstatt dass wieder eins von meinen Lieblingsmonster der Besi ist und irgendwo durch eine Stadt durchläuft und ich sage die ganze Zeit, jetzt Kim, hör auf, du weißt doch, dass du eine von den Guten bist. Was machst du dann?
Da brauch ich nicht. Zück dein Cape an, Kim.
Du bist doch der Dark Knight Godzilla.
Oh, ja. Was hast denn du noch?
Apropos Echsen, ich habe nämlich einen ziemlich coolen Film gesehen. Tierhorrorfilme, da habe ich einen kleinen Softspot dafür. Und zwar habe ich wieder mal von Leonine ein Ansichtsmuster gekriegt von dem Film The Bayou. Da geht es um Krokodile. Mhm. Der Film kommt jetzt dann am 9. Mai raus und ich kann euch den empfehlen, wenn ihr für so Tierhorrorfilme oder für allgemein für B-Filme was übrig habt. Der ist für diese Art Film extrem ordentlich gemacht. Also die Effekte von die Krokodile, wenn die angreifen und so, das schaut richtig bedrohlich aus. Die haben da voll Schnee und haben voll viel. Da ist ganz schön was geboten. Wir haben ein CGI, das sehr gut ist und auch praktische Effekte mit dabei. Inklusive dann auch ein paar richtig coole Gore-Einlagen gegen Ende vom Film. Ja, im Endeffekt geht's darum, dass ein paar Freunde die Asche von einem verstorbenen Freund verstrahlen wollen und fliegen dann an einem bestimmten Ort, wo sie fliegen. Das schaffen sie aber nicht, weil das Flugzeug vorher abstürzt und die Überlebenden sind quasi in der Mitte von so einem riesigen Alligatorennest, die momentan durch äußere Einflüsse sehr noch aggressiver sind als sonst. Und die müssen sich dann quasi da durch diesen Bayou, quasi durch diesen Sumpf da durchkämpfen bis zur Zivilisation, weil sie sind am Arsch der Welt. Handys gehen natürlich nicht. Und das Funkgerät vom Flieger ist auch im Arsch.
Natürlich.
Also haben die ganz schön am Arsch. Genau, also die Darsteller schwanken zwischen sympathisch und ultra nervig, wobei halt die Nervigen ziemlich cool dann auch das Zeitliche segnen und man sagt dann, ja, und warum denn nicht? Hast du es doch verdient, du Blödmann. Und es sind ein paar so sehr dumme Entscheidungen, wie wenn sie wieder einer so für die Truppe opfert, der ist verletzt und so, und dann rutscht er dann vom Floß runter und lässt sie dann zusammenfressen. Wer lässt sie denn bitte von einem Krokodil zusammenfressen? Das ist ja der schlimmste Tod nach dem Verbrenner, oder? Wenn dieses Krokodil packt, dreht die rundum und dann hängt die irgendwo am Boden in so einer Wurzel fest und du verfaulst dann. Das ist doch scheiße. Tut doch kein Mensch. Das waren ein paar so Entscheidungen, wo ich gesagt habe, wer braucht's denn das alle, weil dieses Zurückbleiben. Wie mein Beispiel immer bei Predator, dieser Indianer am Schluss, der dann quasi sich sein Oberteil auszieht, sie mit der Machete quer über den Brust ritzt und dann sie für den Kampf gegen den Predator bereit macht und dann 10 Sekunden überlebt.
Super.
Braucht kein Mensch, dass man da zurückbleibt. Das ist Käse.
Doch, Weltklasse. Ich habe das Poster gesehen, weil ich habe das natürlich gesehen bei Letterboxd, dass du den bewertet hast und habe sofort an Crawl-Dinger gemessen.
Ja, die Qualität kann er nicht halten von Crawl, da kann er nicht mithalten mit dem, weil dem einiges düsterer ist. Das Problem von dem Film ist ein bisschen seine TV-Optik, die er hat. Er spielt recht früh am Anfang bei Tag, aber er hat recht schöne Settingwechsel. Er ist oftmals dann, wie gesagt, im Sumpf, dann haben wir wieder mal so eine Hütte, dann haben wir am Schluss so ein altes Fabrikgelände oder so. Und der wird kontinuierlich wird der düsterer und grimmiger, der Film. Und dann eben, wie gesagt, am Schluss also, macht er dann auch splattertechnisch mehr her. Ich war dann am Schluss auch wirklich für diese Art, man muss immer sagen, für diese Art Film geht der klar. Da war ich am Schluss auch wirklich ein bisschen begeistert, weil ich gesagt habe, okay, endlich einmal wieder ein Film aus diesem Tierhorror-Sumpf, der wirklich einmal coole Effekte hat und nicht nur Leute mitten am Meer, die wo von Haie gefressen werden, die aus dem C64 programmiert worden sind. Und da kann ich der Film wirklich die Nase vorn, weil der wirklich dreckig ist teilweise und ziemlich fies und ich kann den empfehlen. Und das ist ja sehr viel Survival, wenn ich schon wieder Horror sage, aber der Survival-Film ist er ja schließlich auch, weil die haben ja da eben im Sumpf abgestürzt und müssen ja schauen, dass sie allgemein am Leben bleiben, weil sie ja Verletzungen haben und was weiß ich, bis dann erst einmal die Alligatoren dann angreifen oder zwischendurch. Es gibt ja, man kann ja was lernen bei dem Film, weil die Alligatoren dann einmal eine Zeit lang aussetzen, weil die, da heißt es dann, ja, die können jetzt, ich werde jetzt nicht spoilern, aber die Krokodile können zu einer bestimmten Zeit greifen die nicht an, weil die können ihre Körpertemperatur nicht regulieren und jetzt haben wir da Zeit, dass wir das und das machen. Also sie nutzen also Sachen aus der Realität der Tierwelt für den Film. Das alles rundum hat mir riesen Spaß gemacht. Ich habe dann meine Frau und ich haben gestern da gesessen, nach einer Stunde Film und dann sind sie eben in dieser Fabrikhalle da und alles ist wirklich düster und überall kommen dann die Krokodile her. Und dann haben wir also da gesessen und sagen wir, eigentlich ist Tierhorror schon geil, gell? Wenn er so gemacht ist wie das, dann macht es wirklich verdammt Spaß. Wir haben wirklich so einen Softspot neben unseren ganzen Geisterfilmen, die wir gern schauen, für so Tierhorrorgeschichten, wenn es eben so gemacht sind wie der.
Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Und ich glaube, dass der nicht der Robert Downey Jr., sondern der heißt ähnlich und ist schwarz.
Louis Gossett Jr.
Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, da sinkt das Schiff und dann kommen halt auch die Haie rein in die Gänge und keine Ahnung. Und man weiß dann auch nicht, wer überlebt dann da. Und dann in den unmöglichsten Gängen kommen auf einmal Haie rein. Und das war auch spannend. Das habe ich auch sehr gut in Erinnerung.
Du, wenn das auch schön gemacht ist und Ding, dann lassen wir das alles eingehen. Aber dann hast du wieder so andere Filme wie jetzt dieser, was habe ich jetzt erst gesehen? Something in the Water.
Ja.
Wieder einmal ein paar Teens, ein Loch im Boot, das Boot geht unter, sie treiben da, eine ist verletzt, knapper, kommt der Hai. Die Haiangriffe oberbeschissen, beschissene CGI, beschissene Figuren und wieder mit Reimleit nur am Wasser. Das ist langweilig, Freunde. Das hat man jetzt schon tausendmal gesehen. Da ist der Film, hat der da die Nase vorn, weil er eben da diese Settingwechsel drin hat und benutzt auch die Umwelt rundum, diesen Sumpf, diese Wälder und alles rundum wird er wenig genutzt und das macht er gut. Also von meiner Seite her gibt es eine Empfehlung. Wer natürlich seine Filme hochglanzig, hochkarätig mag, der geht da wahrscheinlich leer aus. Der sagt, hey, so einen Krampf habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber wer ein bisschen so einen Softspot hat für so coole B-Filme, der sollte The Bayou auf alle Fälle mal auschecken.
Sehr cool. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit nachgeschaut, wie der gute Mann heißt. Ich meine natürlich einen Cuba Gooding Jr.
Ah, Cuba Gooding Jr., was hat der dann für einen Film gemacht mit die Haie?
Ja, da habe ich jetzt nicht so schnell recherchieren können, was das da für ein Film war. Und wahrscheinlich habe ich mich jetzt auch komplett getäuscht und das ist er gar nicht.
Ich aber bin ich mir jetzt wirklich gerade am Spekulieren.
Ich bleib droh, Leute. Ich sag's euch schon.
Bleib droh, genau. Nachdem meine Frau und ich jetzt Vollgas Daredevil Staffel 3 und Born Again durchgeheizt haben, haben wir einen neuen Nachschub braucht, serientechnisch. Und da ist uns gerade schnell The Bondsman reingeflattert auf Amazon Prime mit dem Kevin Bacon, den ich von Haus aus sehr, sehr gern mag. Also richtig charismatischer, sympathischer Kerl, obwohl er eigentlich sehr unsympathisch ist immer. Und das finde ich eben cool. Er ist immer so ein Charaktergesicht. Und er macht da in der Serie ganz oft Sachen, die nicht cool sind, aber du findest das dann cool, weil es er macht. Weil ihm das einfach die cool, die Rolle steht ihm halt einfach. Auf alle Fälle geht's in The Bondsman um einen Kevin Bacon, der nach einem missglückten Einsatz, er ist quasi eben ein Kopfgeleger, wird verraten oder er gerät in den Hinterhalt und dann wird ihm die Gurgel aufgeschnitten von A nach B, so richtig tief und dann ist er hier und dann sagst du, okay, tolle Wurst, die Serie, nach 10 Minuten ist unsere Hauptfigur tot. Nicht, ist er nicht, er kommt wieder zurück von den Toten, eingemauert in ja, bei den Amis eingemauert, also zwischen zwei Spannplatten wacht er halt wieder auf und haut sie da raus und ist quasi dann in diesem Hotelzimmer, in dem er umgebracht worden ist und gespannt, okay, ich habe da einen Abdruck am Arm, der ausschaut wie eine Kralle, so eingebrannt und irgendwo stimmt nicht mit mir, weil wenn ich von meiner Zigaretten anziehe, dann geht der Rauch aus meinem Hals aus und ich rauche dann da so umeinander und so. Das ist coole Sachen dabei und dann stellt sich immer raus, dass der Kevin Bacon eigentlich in die Hölle kommen würde nach seinem Tod, aber der Teufel hat nur eine Aufgabe für ihn. Er muss nämlich Dämonen, die aus der Hölle entkommen sind oder irgendwas planen, das weiß man jetzt nicht, zurückschicken in die Hölle mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Und er ist ein Kopfgeleger oder 1000 Buffen und Maketen und alles Mögliche, oder?
Oh, cool.
Und er muss quasi, es ist wie Supernatural ein bisschen, Ash vs. Evil Dead meets Supernatural.
Okay.
Und ein bisschen Drive Angry. Weiß nicht, ob du den kennst mit Nicolas Cage, Drive Angry, da kommt er aus der Hölle zurück und möchte seine Tochter retten und so. Es geht alles ein bisschen so in diese Richtung. Und er ist halt ein kaltschnäuziger, großmäuliger Typ, der sich eigentlich mit Oli verschissen hat und allein da steht, aber im Laufe der Serie finde ich das ziemlich cool, weil sie diese Familie wieder zusammenrauft um ihn und die helfen ihm dann. Und diese Dynamik, die sie da entwickelt, fand ich voll gut. Nach den ersten zwei Folgen denkst du, ja, storytechnisch, wo wollen wir jetzt da eigentlich hin? Serie. Jetzt wird's dann auch ein bisschen fad. Dann geht's aber Schlag auf Schlag eben los, eben, dass seine Family das weiß von ihm und die helfen dann eben, wie gesagt, alle zusammen. Dann die Dämonen sind cool gemacht, eben wie die in die Menschen reinfahren, wie es dann exekutiert werden, wo es der höhere Zweck hinter dem Ganzen ist, wenn man dann auch wieder einen Cliffhanger drin. Gerade als Warnung schon mal für die Leute, die da ein Problem haben, beziehungsweise wenn halt die Serie jetzt nicht weitergeführt wird, haben wir diesen Drecks-Cliffhanger da, aber es ist ein cooler Cliffhanger und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir haben einen Haufen Blut und Gore, Feuer aus dem Rechner, aber wie gesagt, bei der Art Serie, die so locker flockig unterwegs ist, da lassen wir das eingehen. Es hat ja bei Ash vs. Evil Dead bei der Serie damals auch ein paar so CGI-Einsätze gegeben, die jetzt nicht so überzeugend waren, aber wie gesagt, da das alles zum Kontext ein bisschen so passt und das jetzt nicht wirklich eine bösartige Serie ist, sondern eine richtige für blutige Unterhaltung sorgen soll, ist das alles cool. Also das sind, glaube ich, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 6 Folgen, glaube ich, sind es, mit jeweils einer halben Stunde und die haben leicht weggeschaut. Kevin Bacon, wie gesagt, macht wieder eine tolle Figur und ich kann die Serie eigentlich empfehlen, weil das Spaß
macht. Ja, cool.
Ja.
Kevin Bacon ist ja von Haus aus eigentlich immer schon amüsant, sobald er irgendwo auftaucht.
Ja, ich mag den. Also das Gesicht allein schon von dem Typen, ich mag den. Also das ist ein cooler Typ einfach. Also bei Freitag der 13. natürlich, das war seine erste Rolle und so. Aber dann die anderen Sachen, die er gemacht hat, da den Stair of Echoes oder so, der passt immer. Oder auch dieser Rachefilm, wird der quasi ein Death Sentence von James Wan, da war der auch super. Ja, mehr Liebe für Kevin Bacon.
Ja, ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der irgendwas Gegenteiliges sagt.
Meine Frau mag noch nicht. Okay. Also, ja, aber die Serie gefällt dir. Ja, die Serie ist schon cool, aber er ist ein Depp. Ja, ja, okay. Aber sie schaut mit und es passt alles und sie lacht und sie gruselt sie und Ding und dann darf er auch anscheinend einmal unsympathisch sein.
Na, jetzt versuche ich wieder eine Überleitung zu machen. Eine Bitte? Serie, eine Anime-Serie oder so, na, ich glaube, Anime passt halt diesmal nicht. Es ist eine Animationsserie auf Netflix. Die kann dir wahrscheinlich nur eher was sagen wie mir. Und zwar Devil May Cry. Hast du das mal gespielt?
Ja. Das war zu der Zeit, wo ich noch gesagt habe, ich glaube, die ersten 3 oder 4 Mal habe ich gespielt.
Okay. Weil dann kannst du mir ja gleich sagen, ob dir das bekannt vorkommt. Ihr habt nämlich mit Devil May Cry bis dato noch gar nichts anfangen können. Aber ich muss sagen, der Stil von der neuen Netflix-Serie, die jetzt da Anfang April rausgekommen ist, hat mich irgendwie gepackt. Und da habe ich mir gedacht, ach, jetzt schaust du das Ding mal an. Es sind eh nur 8 Folgen. Und es geht um den Dämonenjäger Dante. Mhm. Bis jetzt nickst du und sagst, ja.
Die ist nur dabei.
wie schon gesagt, er jagt Dämonen und auf der Welt tauchen jetzt da so ein paar Dämonen auf und die werden unter anderem angeführt von einem weißen Hasen. Okay, der Mike schaut ganz stutzig und denkt sich jetzt, okay, jetzt wird's verrückt.
Ja, jetzt wird's wirklich, also weißer Hase wisst ihr die nicht. Also ja. Es gibt schon ein paar so Gegner dann auch, die wo so in weiß gekleidet sind und so ein Hasen.
Ja, das
also,
ist ein Hase.
Wir reden von einem, also ja, normal
riesige groß. Ohren, das, ja. Ist ein, das ist ein Mann. Ja. Mit Hasengesicht.
Oh Gott. Nein, wisst ihr die nicht.
Und Der schnetzelt sich da durch und natürlich der Dante möchte zurückschnetzeln und dann kriegt der Dante Unterstützung von der Lady. Sagt er das was?
Nein.
Okay. Ja, ja, also eine Darkcom-Leutnant-Dame, keine Ahnung.
Du, das ist bei mir, die 40 Jahre alt, das wäre die hat 25 Jahre her sein, wo ich das gespielt habe.
Also, wir kennen es ja umdrehen und du sagst, neben am Dante, wer fällt da sonst noch ein?
Ja, nix mehr, Corby. Da, also, so. Wie gesagt, ich habe das gespielt, aber das ist so eins von denen.
Hätte ich mir das ja euch sparen können.
Ja, es tut mir leid. Aber es ist zwar jetzt für mich nicht eins von denen, ich spiele wie jetzt Resident Evil oder irgendwie sowas, sagst, da bin ich jetzt emotional voll dabei, weil es eben hauptsächlich so eine Ballergeschichte war. Das ist ein Hochleveln und dann möglichst kreativ irgendwelche Monster niedermachen. Da habe ich mir jetzt storytechnisch nie so, oder alles, ich jetzt wissen, wie die Figuren noch heißen, also, da tut's mir leid.
Also, vielleicht haben sie diesen Dämon, also der White Rabbit ist ein Dämon, der da eingeführt wird, vielleicht extra für die Serie dann entworfen. Ich habe mal gedacht, vielleicht ist das so der große Antagonist aus den ganzen Teilen, aber ja, dann halt nicht.
Jetzt tue jetzt nebenbei ein wenig googeln. Ich schaue mal, ob mir jetzt irgendetwas bekannt vorkommt, aber red du mir weiter.
Ansonsten kommt die Regierungsorganisation Darkcom vor. Das setzt sie, glaube ich, aus irgendwie 3 Begriffen zusammen. Ich vermute mal irgendwie Dämonen, Regierungskommando,
Gedöns.
Und ja, es ist eine nette kleine Geschichte, wie halt dann der Dante auch entdeckt, wie er selber ein Halbdämon ist oder wie er das besser regeln kann, kämpft eben gegen diesen White Rabbit und ich fand den Dante irgendwie ab Folge 1 schon sehr sympathisch. Also man kann sich irgendwie sofort mit dem identifizieren und vor allem von Episode zu Episode werden alle Charaktere, die da drin eingeführt werden, immer deeper. Also praktisch, man identifiziert sich mehr mit den Charakteren, man kann besser verstehen, wieso benimmt sich der eine wie der andere. Und ich glaube, der Kane hat mir das auch gesagt und da habe ich ihm auch zugestimmt. Ich glaube, das ist die Episode 6, wo es dann auch nochmal so einen kleinen anderen Rückblick gibt oder einen Einblick in diese Dämonenwelt. Und das ist echt geil gemacht, weil das ist dann nochmal so ein bisschen der Stilbruch von der Animation her.
Mhm.
Erzählt er, glaube ich, sogar ohne Ton.
Ohne Ton?
Also nur mit Musik, die Story nur anhand von den Bildern, was du siehst. Das ist wirklich cool. Richtig, richtig toll. Also von dem her, wer mal Bock hat auf so was Kleines zwischendurch, der kann sich die 8 Folgen Devil May Cry auf jeden Fall reinziehen. Und was ich auch geil gefunden habe, ist, das Opening ist von Limp Bizkit. Und zwar Rollin.
Echt?
Ja.
Cool.
Das ist echt richtig geil. Und
Limp Bizkit ist wieder voll da, gell, irgendwie.
Wenn man es in die Titelmusik von Devil May Cry geschafft hat.
Ja, aber allgemein irgendwie, es ist ja dieser Horrorfilm rausgekommen, der Y2K.
Ja.
Wo quasi so der Millennium-Bug dafür verantwortlich ist, dass alle Elektrogeräte die Leute umbringen wollen und so, da spielt er auch der Fred Durst mit und so, also irgendwie, oder die haben momentan eine Fire auf Tour und so, also irgendwie haben die wieder da.
Ja, ist doch geil.
Ja, voll gern.
Im Trailer kam dann nur The Last Resort.
Aha. Papa Roach.
Papa Roach, auch richtig cool. Und ich bin mir nicht sicher, aber es kann das ja, dass The Last Resort auch immer im Outro dann kam. Also das heißt, du wirst schon richtig toll eingeführt und wieder ausgeführt, wenn du dir das Ding anschaust und diese Musik liebst.
Das passt ja zeitlich auch wieder, weil es war ja alles Anfang der 2000er, wo ich dann auch die Spiele gespielt habe. Und ich habe jetzt eben herausgefunden, dieser Rabbit-Typ, der kommt in den Mangas vor. In Klammern steht jetzt da eben Devil May Cry 3 Manga. Da bin ich schon wieder raus. Vielleicht ist jetzt der, ich habe jetzt auch geschaut in die Videospiele, ich habe jetzt nicht gesehen, dass der dabei ist. Also vielleicht ist das ein reines Manga-Ding und dann bin ich schon wieder raus.
Ja, stimmt. Das steht auf Wikipedia, dass der nur in dem Devil May Cry
Manga. Genau, und deswegen kann es sein, dass der an mir bis jetzt vorbeigegangen ist. Wie gesagt, aber das ist wirklich so lang her, dass ich mir jetzt über Story-Details oder Namen da jetzt nicht mehr erinnern kann. Aber ja, ist cool, wenn die Serie gut war. Also hört sich gut an.
Ich hoffe, dass es weitergeht. Zumindest wird am Ende irgendwas Größeres angeteased, was ich selber nicht verstanden habe, weil ich die Spiele halt nicht kenne. Mhm. Aber es macht auf jeden Fall Bock auf mehr.
Cool. Aber das ist dann aber auch gut mit den paar Folgen, die du jetzt gesagt hast, mit 6 Folgen.
Die Staffel, ja. Also diese Storyline, aber sie teasen irgendwas Größeres. Oh. Also es könnte jetzt vorbei sein, aber es könnte genauso gut jetzt erst richtig losgehen.
Okay. Ja, sehr schön. Sehr schön. Apropos, es könnte richtig losgehen. seit 2001 bin ich scharf auf den Film Havoc mit Tom Hardy und Gareth Evans. Mhm. Also Tom Hardy ist der Regisseur und Gareth Evans war der... Na schau mal, Tom Hardy ist der Schauspieler und Gareth Evans war der Regisseur und der hat auch Filme gemacht wie The Raid 1 und 2. Und wer diese zwei Filme kennt, der weiß, oho, da brennt die Luft und Action wird hier groß geschrieben. Bei Havoc auch, zwar erst ab der Hälfte vom Film, wo es aber nicht das Problem des Films ist. Das Problem des Films ist, dass der irgendwie so ganz verhackstückt daherkommt mit ganz seltsamer Optik. Alles, was irgendwie im Außenbereich spielt oder mit Fahrzeugen irgendwie zum Tor hat, das kommt alles aus dem Rechner und schaut so krass künstlich aus, dass mich das total rausgerissen hat. Das ist dann wirklich einmal, Tom Hardy steht in der Straße, dann schaut das fast aus wie bei Sin City, wie wenn er da wirklich vor der Bluescreen irgendwo steht hat und dann ist diese Stadt reinmontiert und alles ist so düster wie bei Gotham, irgendwie in Gotham City oder so. Es ist so total obergefuckt. Und er ist da dieser nicht minder abgefuckte Polizist, der quasi von einem angehenden Bürgermeister, ich glaube, das ist in New York oder irgendwie so, den Sohnemann finden soll, weil der mit der Mafia-Gang einen Drogendeal gehabt hat und der ist schiefgegangen.
Aha.
Die hätten quasi Waschmaschinen stehen sollen und in die Waschmaschinen war aber was drin? Drogen.
Drogen.
Ja, kein scheiß Drogen-Wand da drin.
Etwa Marihuana?
Nein, richtige Drogen, also so richtig mit weißem Pulver und so.
Okay, krass.
Genau, und der Tom Hardy soll jetzt quasi da diesen Burschen finden und den seinen Anhang, weil die eigentlich nix, die wollten ja bloß, das sind ja bloß ein paar Gauner, aber jetzt haben sie den in einem waschechten Bandenkrieg verwickelt. Und jetzt kämpfen quasi korrupte Polizisten, normale Polizisten, die Mafiosis und die kleinen Gangster alle gegeneinander.
Das klingt ein bisschen wie City of God.
City of God. Also dieser Drogenfüll, oder dieser Drogengang.
Ja.
Okay.
Mit die Kids, die dann eben da auch mehr und mehr reinwachsen.
Da hast du mir was voraus, den kenne ich nicht.
Folge 3.
Muss ich mir reinhören. Ich hab die Folge nie mehr gehört.
Oder Folge 2.
Wer weiß. Wer es wissen möchte, schaut rein.
Ja.
Also. Ich habe mir bei dem Film noch diesen großen Namen vor und hinter der Kamera auf das wildeste Action-Feuerwerk des Jahres eingestellt und war sehr ernüchtert. Die Kamera hat Parkinson, zumindest der, wo die Kamera gehalten hat. Also es ist, glaube ich, immer Steadicam, der hat die Kamera quasi in der Hand und es wird immer gelaufen, aber das ist nicht, wie wenn ein normaler läuft, sondern so ein dicker, der wo quasi immer so nach links und rechts schwappelt beim Laufen. Und so geht's da dann auch. Also die Kamera steht nie still, höchstens aber wenn ein Dialog ist oder sowas, aber die Action ist nicht zum Aushalten. Das ist wirklich ein Gewackle und ein Geruckle und ein Schnittstaccato in diesem Film, dass ich mir gedacht habe, Perzit, bitte auf. Das, wie gesagt, wer The Raid 1 und 2 gesehen hat, der weiß, dass dieser Regisseur das kann. Der kann das und das schaut geil aus und Ding. Und einfach nur diese Kamera hingestellt, ohne einen Schnitt und 10 Minuten die Leute sich gegenseitig die Fresse polieren lassen. Das geht in diesem Film nicht. Die Kamera schwenkt schupp, von links, schupp, von rechts und nach unten und nach oben und das alles in einer Geschwindigkeit. Und dann, wenn sie mal ein Fokus war auf eine Action-Szene, da wackelt man dann wieder umeinander. Also ich war doch nach einer Stunde, habe ich gesagt, jetzt kriege ich echt Kopfweh. Das ist wirklich extrem lästig. Ich möchte wissen, wie der Film im Kino wirkt, bei dieser ganzen Wacklerei. So, die Action war ja cool. Handfest, brutal, aber du kriegst nichts mit. Das ist, du bist so distanziert von diesem ganzen Geschehen, durch diese ganze Wacklerei und dieses CGI-Blut, wo es ja überhaupt nicht geht. in einer derart Film, dass ich war irgendwann so raus, dass ich gesagt habe, gut, ich schaue mir jetzt das noch bis zum Schluss an, aber machen tut mit mir der Film nichts.
Okay.
Gar nichts. Der am Schluss hat eine richtig coole Action-Szene, dann eigentlich nur so wie bei Evil Dead in so einer Waldhütte und so, und dann kämpfen alle, da treffen sich dann alle Parteien in dieser Hütte und dann wird das ganze Interieur zusammengeschossen und alles wird als Waffe hergenommen. Ein richtig cooler Kill mit der Harpune gibt's. Aber es ist alles so short, weil es keinen Impact hat. Nur mal, wer The Raid gesehen hat, wie Action inszeniert wird, die handfest ist, die schmerzhaft ist, die wo Wucht hat, dann schaust du dieses Ding an, das ist alles so comichaft, überzeichnet. Und dann halt eben durch diese ganze Wackelei und Ding, wie bei Resident Evil 6. Der Resident Evil 6, da steht ja auch die Kamera nie still, oder die letzten Taken-Filme, 96 Hours mit dem Liam Neeson, das ist ähnlich. Also die Kamera steht nie still und Schnitt und Wackeln, schrecklich. Es tut mir so leid, ich wollte den Film so gern mögen. Und jetzt ist er so lang in der Produktion irgendwie gewesen, also der ist ja 2001 irgendwie mit Corona, wo das war und Ding, ist da Mordsgeschiss gewesen.
2020.
2021, ja.
Okay, du hast eins gesagt.
Entschuldigung. Wenigstens passt da einer auf schon, ja. Genau, 2021, und der Film ist ja jetzt ewig auch in Produktion gewesen mit Nachdrehs und was weiß ich. Und dann kommt das Ding jetzt raus und ich freue mich so dermaßen und sage zu meiner Frau, hey, heute auf Nacht haben wir voll das Date mit dem Tom Hardy, sitzen wir uns auf Couch und haben uns ein paar Chips rein und boah, und schauen wir zu, wie er die Leiter fertig macht. Ja, und dann dies. Und dann dies. Ich bin enttäuscht.
Ja, und was glaubst du, wer von den beiden war derjenige, der es versaut hat? Ja,
nicht der Tom Hardy, weil es war so ein guter Schauspieler, wenn du den engagierst für diese Art Rollen, so den stoischen Typen, der einfach so durchs Beutel wackelt und einmal so grimmig ist und dann einmal sauber zulangen kann, das macht er schon okay. Meiner Meinung nach ist das eine Regisseurgeschichte. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, ob das irgendeine Vorgabe war, vielleicht auch von Netflix oder was, ist ja eine Netflix-Produktion. Läuft eben auch bei Netflix, also für alle Leute, die sich nach dem, was ich jetzt gesagt habe, das Ding noch anschauen wollen. Ja, ich glaube, dass er entweder tot produziert worden ist oder dass er bestimmte Vorgaben gegeben hat für das Ganze.
Okay. Ja, schade.
Wirklich schade.
Da sind wieder Millionen reingeflossen, da blutet mein Herz.
Ja. Und es ist, wie gesagt, in der heutigen Zeit, wo er dann John Wick ist ja, da hat er Post-Szene in dem Film, wo sie da kämpfen sie in der Disco. Das möchte jetzt so gern John Wick sein. Aber jetzt habe ich das in John Wick schon gesehen. Stylischer, schneller, das heißt schneller, also von die Kämpfe her irgendwie dynamischer, nicht schneller, dynamischer und nachvollziehbarer. Aber das war wirklich so ein Wirrwarr, dass ich da, ja, ich habe da nicht viel damit anfangen können.
Nein.
Es tut mir leid.
Schade.
Sehr schade. Und ich habe so lange gewartet auf diesen Film und dann kommt der und dann haben wir das zeigt er da.
Ja, dann tut's mir leid, aber das, was ich gesehen habe, das hat mich sehr begeistert.
Okay. Und
das kann sich ja jeder übrigens jetzt mittlerweile anschauen. Ich weiß nicht genau, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich höre ja ab und zu mal Musik.
Aha.
Und ich habe eine Lieblingsband, oder eine meiner Lieblingsbands heißt Gorillaz.
Aha.
Hast bestimmt schon mal gehört.
Yeah, I'm happy, I'm feeling glad about sunshine.
Yeah, richtig. Und das ist ja das erste Album, das ist ja Gorillaz. Und das zweite Album, Demon Days, das ist ja absolute Weltklasse. Da gibt es eigentlich keinen Song, der schlecht ist. Und die Gorillaz, weiß nicht, warum sie das jetzt getan haben, haben jetzt endlich deren Live-Konzert, das sie damals auf DVD rausgebracht gehabt haben, auf YouTube hochgeladen.
Aha.
Also das heißt, das kann sich jetzt jeder anschauen, wie die Gorillaz gemeinsam mit den Harlem weiß nicht, Gospelchor da die Demon Days Platte live performen.
Aha.
Und wow. Also ich bin da gesessen und habe tatsächlich Tränen in den Augen gehabt. Hab die ganze so mitgewippt mit sämtlichen Beats und hab mir gedacht, das Leben ist einfach schön.
Ja, sehr schön.
Ja.
Hat die das ja so mitgerissen. Ne?
Ich habe mir danach dann noch sämtliche andere Konzerte angeschaut, die da auf YouTube drauf haben und denk mal, dann jedes Mal, okay, jetzt hast du schon zum 18. Mal der gehört, aber es ist immer noch geil.
Okay. Ich muss aber sagen, ich wüsste bis auf das Lied, das ich jetzt gesungen habe oder versucht habe zum Singen.
Ja, Feel Good, oder? Hast du doch auch schon mal gehört. Feel Good.
Nein, also ich glaube, wenn ich jetzt Gorillaz, wüsste die wirklich nur das eine Lied.
Was? Ja. Kids with Guns, Anit, Dirty Harry.
Ich nehme das jetzt einfach als Hausaufgabe. Dirty Harry, sag mir jetzt aber was. Und ihr müsst halt mal da mal kurz nochmal reinhören. Also wir sind jetzt wirklich nur das Anit. Da hat es auch irgendein cooles Musikvideo gegeben, gell? Mit Zeichentrick und so.
Ja. Ja. Das sind ja die Gorillaz. Das ist ja eigentlich eine fiktive Band.
Okay, erzähl. Warum? Wie?
Was, echt? Das weißt du gar nicht?
Na.
Also die Gorillaz, das ist ein Musikprojekt von dem Sänger von Blur, von Damon Albarn. Und der ist mehr oder weniger der Kopf hinter dem Ganzen. Da gibt es noch mehr Leute, die da mitmachen, so wie der Jamie Hewland oder der Remy Kabaka Jr. Aber der Damon ist schon mit Abstand das Gesicht und der Kopf hinter dem Ganzen.
Aha.
Die wollte ja eigentlich nach dem zweiten Album dann aufhören. Dann ist irgendwann nur Plastic Beach gekommen und dann war lange gar nichts mehr los. Und seit ein paar Jahren machen die aber jetzt wieder Musik, weil halt Damon, glaube ich, immer wieder langweilig ist. Und der sich dann denkt, ja gut, wenn sonst keiner mit mir spulen möchte, dann mache ich ja wieder mein eigenes Ding.
Das ist immer gut, wenn Leute langweilig ist und dann machen sie gute Musik dann.
Ja, und da haben sie halt dann auch Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Charakteren von den Bands erschaffen. Und ich habe das schon immer irgendwie faszinierend gefunden. Und vor allem, dass eine fiktive Band halt einfach Top-1-Alben rausbringt. Das ist einfach geil.
Das war's für Fraktus.
Ja, richtig. Und ihr habt tatsächlich das erste Mal das Lied, das du ja gesungen hast, ist Clint Eastwood.
Ach, das ist Clint Eastwood, okay.
Mhm. Und Clint Eastwood war mein erster Berührungspunkt tatsächlich in der Schule im Musikunterricht, weil wir da verschiedene Musikvideos besprochen haben. Und da war unter anderem Clint Eastwood von den Gorillaz dabei.
Okay.
Und seitdem war ich verliebt.
Aber das Sonnet von Korn, das Freak on a Leash besprochen habt, das ich dir damals gegeben, weil das ist ja das Musikvideo gewesen.
Da war da nur Fanta 4.
Aha.
Irgendwie Tag am Strand oder so, gibt's da sowas? Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare.
Da bin ich raus.
Und dann noch irgendwas Uralts, wahrscheinlich von Queen oder so. Und dann haben wir eben besprochen, wie so die einzelnen Unterschiede zu den Musikvideos sind. Und ich habe mir dann den ganzen Tag gedacht, was Unterschiede. Mit Abstand das Beste bei Clint Eastwood, weil das cool war.
Nein, das ist, wie gesagt, ich habe das dann wahrscheinlich, also hast du das Clint Eastwood ja kennengelernt, da war es schon ein alter Hut im Endeffekt, oder? Da war das nicht mehr in die Charts oder so. Oder schon?
2001.
Da warst du nur ein Mini-Korbi.
Mini-Korbi? Ja, da war ich 9.
Ja, da hast du, glaube ich, sowas nicht aktiv
gemacht. Ist man mit 9 schon auf der Realschule?
Wow. Da fragst du, der nicht auf der Realschule war.
Okay, gut. Na, ja, stimmt, da war das dann schon ein alter Hut, ja. Wahrscheinlich habe ich das erst 2-3 Jahre später.
Ja, und ich habe das mitgekriegt, wo es aktuell war, und dann war es aber dann irgendwie bei mir gar. Also, ich habe das nur dann, eben wie gesagt, auf MTV oder VH1 oder wie der ganze Mist geheißen hat, nur Musikvideos am laufenden Band aufgenommen und dann geschaut, ob mir halt möglichst viele Metal-Videos dabei sind. Und dann war halt hin und wieder da diese Gorillaz dabei.
Aber Clint Eastwood war schon cool, oder?
Ja, ist eine gute Nummer.
Ja.
Aber ihr wisst halt jetzt nichts anderes. Ihr wisst halt kein anderes Lied.
Ja, ich schicke dir später ein paar Links.
Schicke ein paar Links.
Mindestens der und Feel Good hast du schon mal gehört.
Gut.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Unter anderem, weil Feel Good im Hintergrund vorkommt bei Cloverfield.
Ja, da habe ich letztes Mal später über diesen Film nachgedacht und den müssen wir unbedingt wieder mal anschauen. Das ist ja Äonen her. Seitdem damals die DVD rauskam, seitdem habe ich nicht mehr gesehen.
Wow.
Ah, ewig her.
Megafilm. Also ich liebe den.
Ja.
Was hast denn du noch dabei? Ich habe nämlich dann nur noch eins.
Okay, dann mache ich auch noch eins und dann ole ole, oder?
Ole ole.
Jetzt pass auf, ich habe A Good American Family gesehen mit der Ellen Pompeo, die ihr da draußen alle kennt als Grey von Grey's Anatomy. ich spreche jetzt mal eine dezente Spoilerwarnung aus, weil es ist eigentlich klar, um wo es in der Serie geht, wenn man den Trailer gesehen hat, beziehungsweise wenn man sich die Synopsis damit durchliest, um wo es in der Serie geht. Und zwar geht es da um diesen realen Fall, wo eine Familie ein Kind aufnimmt, vermeintlich, und dieses Kind aber keine 7-Jährige ist, sondern eine 22-Jährige oder, weiß ich nicht, 25-Jährige Frau. Aber da die ja bestimmte Behinderung, sagt man jetzt halt nicht mehr, oder was. Ihr wisst, was ich meine. Die hat halt einfach Also ein Gendefekt oder was weiß
ich. Eine Herausforderung.
Das ist ja eine Herausforderung. Also sie, ja.
eine gentechnische Herausforderung.
Okay, dann nehmen wir es so. Dann haben wir wirklich, dann haben wir uns da durchgeschlängelt durch diese Beschreibung. Diese auf alle Fälle hat die oder Deformation, keine Ahnung. Also diese auf alle, die schaut auf alle Fälle viel, viel jünger aus, wie es ist und wird eben an diese Familie vermittelt. Und dann stellt sich halt eben mit der Zeit raus, wo es mit derer los ist oder ob mit derer was schief läuft und so. Und im Endeffekt haben wir da eine ganz toxische Familie, wo dieser Ellen Pompeo, die sind eben auch drei Buben, sie und ihr Mo. Und sie und ihr Mo, die kennen sie eigentlich gar nicht mehr riechen und haben eigentlich gar nichts mehr füreinander übrig. Und dann meint der Mo, okay, wir brauchen jetzt unbedingt noch ein Kind, weil Kinder machen natürlich alles besser. Die Kinder, die wenn du Probleme hast in der Beziehung, ein Kind kittet jede Beziehung. Und so ist es aber nicht. Also die es stellt sich dann raus eben, dass die einen Mordsschaden hat. Und,
außer bei deinen Kindern, sag das mal schnell.
Meine Kinder außer vor, also ich rede jetzt über die Serie, also keine persönlichen Erfahrungen bringe jetzt ich damit ein. Wirklich nicht, ja, ich liebe meine Kinder, die sind super. Genau, und es stellt sich halt dann raus, dass die, dass da was nicht stimmt mit derer. Sie kuschelt sie immer so stark an den Vati droh und es ist so toll. Die Mutter, die hasst's und sie versucht ihre Brüder auf verschiedenste Art und Weisen zum Tratzen, teilweise auch umzubringen und es spitzt sie alles brutal zu. Und dann macht die Serie auf einmal einen Break, wechselt die Position und erzählt die Geschichte dann von da weg aus einer anderen Sichtweise. Ich fand das super, weil du in einer bestimmten Phase von der Serie sagst, boah, leck, die und die Person bitte fang, feier und verbrenn auf der Stelle, weil du das hinterletzte Dreckschwein bist. Dann, wenn du schon so weit bist, dass du jede Figur oder dieser Person den Tod wünscht, kommt eben dieser Twist und du sagst das und dann sagst du, ja, okay, das ist jetzt eigentlich alles wieder komplett anders, wie ich das jetzt eigentlich da vermutet habe oder wie es jetzt bis jetzt ausgeschaut hat. Also die Serie ist wirklich raffiniert gemacht, spielt auch ein wenig so mit den Erwartungen. Es ist ja sehr cool, es wird einmal ein Ding zum Beispiel, gibt es eine kleine Anspielung an Orphan, das Waisenkind. Der hat ja im Endeffekt dieselbe Story, den Film kennst, oder?
Ja.
Orphan, das Waisenkind. Und da heißt sie dann, erzählt dann die Ellen Pompeo ihrer besten Freundin, dass sie da das Mädel da adoptiert haben und so. Hey, das hört sich ja so an wie in diesem Horrorfilm, der Orphan, das Waisenkind. Ja, voll der Horrorfilm und so, aber dieser Horror ist jetzt mein Leben und so. Dann sagst du, ah ja, okay, ich hab's ohne diesen Film gesehen. Passt. Also das ist quasi wegen Meta, das Ganze. Hab ich lachen müssen. Wir haben jetzt nur eine Folge zum Schauen. Und das kommt auch, wie ist jetzt mein Beleg, diese Serienpolitik momentan mit dieser eine Folge pro Woche, fickt euch ins Knie mit dem Scheißdreck. Ich habe jetzt echt gemeint, ich habe angefangen mit der Serie, sage ich, okay, 6 Folgen. Ich sehe diesen Banner der Serie schon seit einer Ewigkeit. Ich gehe davon aus, die ist durchgelaufen. Dann fange ich diese Serie an, durchzuschauen und die hat wirklich Suchtpotenzial, weil sie wirklich steigert und die neugierig macht. Und spätestens ab diesem Twist merkst du sowieso nur noch wissen, oh leck, scheiße, wie geht's jetzt aus? Dann kommt Folge 7, die letzte Folge, die wir noch haben. Dann schaust du diese Folge an und es ist wieder kein Schluss. Und du schaust, wow, fuck, Kruzifix, wir haben wieder, müssen wir jetzt eine Woche warten, bis jetzt das durch ist, bis jetzt dann noch mehr Folge reinkommt. Ich werde nicht wissen, wie viele Serien, dass ich in der letzten Zeit oder die letzten 2 Jahre angefangen habe, denken wir, wow, leck, das waren jetzt so und so viele Folgen, voll der scheiß Schluss und habe einfach vergessen, weiter zum Schauen, weil ich mir gedacht habe, die Serie ist durch. Also echt, diese Politik momentan, warum schieße ich nicht den Mist einfach aus hier und jeder kann sich selber anschauen, wie er meint. Aber eine Folge in der Woche, das ist doch ein Witz, Freunde, das ist doch echt ein Witz. Und kommt so nicht mit, ja, das war früher im Fernsehen auch so. Ja, früher hat es ja einmal geheißen, war alles besser. Ja, was ist, nein, warum müssen wir jetzt wieder zu diesem Serienkonzept mit eine Folge pro Woche? Warum? Ah.
Ich muss sagen, bei House of the Dragon, beziehungsweise davor bei Game of Thrones, habe ich es irgendwie geil gefunden.
Okay.
Oder auch bei Breaking Bad. Da war das auch so, boah, die lassen die da wieder so eiskalt liegen nach einer Folge und du fieberst schon hin, wo führt das hin?
Ja.
Also, was passiert als nächstes? Und das ist richtig geil. Aber ja, bei bestimmten anderen Serien, da pisst mir das auch total an. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dauert da jetzt eure Episode?
Ja, zwischen 3/4 Stunde und 1 Stunde.
Okay, also das heißt, prinzipiell für manche Leute, die es unter der Woche schauen, eine gute Zeit, um danach ins Bett zu gehen.
Zum Beispiel.
Ja.
Und das aber ist, wenn du an Ostern daheim sitzt, du musst nicht ins Bett gehen, weil du musst nicht aufstehen und kannst es durchsuchten. Und dann meinst du, du bist fertig. Also ich habe dann gedacht, der sieben Folgen, ey, okay, hey, die hört's mir jetzt schnell durch, und dann dieser Mist schon wieder. Das nervt mich. Das nervt mich echt zu Tode.
Wo ist es bei Disney Plus?
Disney Plus ist es drin. Ja. Und kriegt von meiner Seite eine wirkliche Empfehlung. Wir haben keine Action. Wirklich nicht. Es ist atmosphärisch, es ist einmal gruselig, es ist zum Fremdschammer, es ist einmal, dass du wirklich sagst, bestimmte Figuren, die wünschen dann den Tod, weil die so lästig sind. Und dann mit dem Twist drin, dann diese Fokusverschiebung. Echt, ich war wirklich, für das, dass da wirklich nicht viel passiert, außer Dialoge, aber was für welche oder was da die Leute so machen, das echt sehr unterhaltsam ist, obwohl es wirklich nicht viele Schauwerte zu bieten hat. Schön. Wird ja, sicher nicht jedem gefallen, weil's einer, weiß ich nicht, zu fad ist oder was weiß ich. Aber so vom ganzen Dinge, vom Aufbau, echt cool gemacht.
Du hast mich wieder bei angefixt.
Sehr schön.
Magst du den Titel der Serie nochmal sagen?
A Good American Family.
Ah, okay. Und glaubst du, das bleibt bei der einen Staffel?
Ja, weil es geht ja irgendwie, also wir gehen ja die Jahrzehnte durch, wie das, wann das angefangen hat und wie es weitergeht und wo wir jetzt momentan gerade stehen und so. Also das ist dann gar, weil wenn jetzt dann die letzte Folge kommt, wir sind jetzt dann bei so einer Gerichtsverhandlung und dann ist das auch gar. Also da kann nichts mehr kommen. Und das heißt ja am Anfang, ist also ein Disclaimer am Anfang, dass quasi das alles auf wahren Begebenheiten basiert und aus der Sicht von die zwei Eheleute quasi da jetzt erzählt wird. Und das ist halt ein paar Namen geändert worden und jetzt für zwingst der Dramaturgie der Serie ein paar Situationen geändert worden, aber im Großen und Ganzen basiert das auf wahren Ereignissen.
Gruselig.
Kann man auch googeln, wenn du mal googelst, da sagt es dann auch, wer diese echte Person war, die da so jung ist, aber doch alt sein soll oder vielleicht auch nicht. Oder genau.
Okay. Ja, ich bin angefixt.
Hast du gut gemacht. Gespannt. Bin ich gespannt, was du sagst.
Hast du momentan noch irgendwie eine andere Serie reingeschaut, die bei Netflix vor ein paar Wochen angelaufen ist?
Netflix habe ich schon ewig nicht mehr reingeschaut, seit Havoc.
Da gebe ich dir jetzt einen Grund,
gut,
dass du wieder reinschaust. Hast du schon mal die Serie Black Mirror gehört?
Ja, habe ich gehört.
Ja? Siebte Staffel ist jetzt draußen, meine Freunde.
Aber klammheimlich, oder?
Ja, sie haben es Anfang des Jahres schon angekündigt, dass die siebte Staffel rauskommt.
Okay.
Wir haben ja bisher nur die erste Folge gesehen, also deswegen, ich kann euch jetzt nur sagen, es fängt schon wieder so an, dass ich und meine Frau nach der Folge schweigend da sitzen und uns denken, fuck ey, und Jesse hat dann zu mir gesagt, Gott, das fängt jetzt schon wieder so gut an.
Herzlich Sturgo.
Ich sag ganz kurz ein bisschen was zu der ersten Folge. Die erste Folge heißt Common People, beziehungsweise gewöhnliche People.
Ja.
Leute, genau.
Ja, People.
Ja, ja.
People heute.
Und es spielt mit die Rashida Jones. Die kennen wir aus The Office und aus Parks and Recreation.
Dann kann sie nicht kennen quasi.
Ja, es sind jetzt nur lauter lustige Schauspieler, die kennst du alle nicht.
Okay. Sehr gut.
Der Chris O'Dowd, ich glaube zumindest, dass man das so ausspricht, den wir alle kennen und lieben aus The IT Crowd.
Okay.
Hast du auch nicht gesehen, ja. Richtig? Mein Gott.
Ah, Corby, ich muss aber gute Filme anschauen.
Hat aber auch in dem Netflix Cloverfield-Film mitgespielt.
Paradox.
Genau, das ist der Typ, der seine Hand dann irgendwann einmal verliert.
Ah, das war gut, die war die beste Stelle vom Film.
Ja, und die zwei sind ein Ehepaar. Er ist Schweißer, sie ist Lehrerin und die sind halt wie immer im Black Mirror in so einer alternativen Welt. Und die Amanda, die hat immer Kopfschmerzen und erleidet dann einen Schlaganfall. Und da schaut es dann so aus, als könnte die wahrscheinlich nie wieder aus ihrem Koma erwachen. Außer durch das Startup Rivermind. Und Rivermind hilft dann aufgrund von Cloud-Technologie und Backups und was weiß ich, der Frau wieder auf die Beine. Und weil es ein richtig tolles Startup ist, sagen die, ey, das kostet euch nur im Abo $300 im Monat.
Aha.
Das ist der Anfang von der Serie. Also von der Episode.
Ja.
Und ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt schon denken, wenn ihr hier sagt, Abo, in was für eine Richtung das geht.
Aber völlig quasi, oder?
Mhm. Also auf jeden Fall, es ist wieder mal bitterböse. Es zeigt einem wieder mal vor Augen, was diese ganze Abo-Scheiße eigentlich bewirkt.
Ja.
Also es gibt ja gute Abos, da wo du halt einfach einmal abonnierst und kriegst alles, aber es gibt ja dann auch wieder so
wie Abos, unser Steady-Abo bei Viva la Revolution.
Ja, ja, richtig.
Ja.
Ohne Werbung, Leute, ohne Werbung, weil Werbung ist der Tod.
Das und Teufel. Teufel gesagt. Der Teufel.
Richtig. Außer Sponsoring. Sponsoring ist cool.
Ja, Sponsoring ist schon was anderes. Also wenn uns etwas spoilern, ja, etwas sponsern mag da draußen, vielleicht Holy, wir saufen bei Holy mittlerweile, wie schaut's aus?
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt schon Lust, die Folge jetzt zu beenden, dass ich mir wieder rübersitzen kann, um die zweite Folge von Black Mirror zu schauen.
Schon wieder bloß eine Folge pro Woche, oder was?
Nein, habe ich nicht gesagt.
Ah, okay, du bist sparsam.
Wir haben ja jetzt nur begrenzt Zeit gehabt und wir haben jetzt vorhin gesagt, naja, was machen wir? Schauen wir jetzt die erste Folge Black Mirror, wo man ja meistens dann danach nicht mehr ganz so gut drauf ist, oder schauen wir eine oder zwei Folgen The Office,
wo man in letzter gut Zeit, drauf ist.
Ja, und in der letzten Zeit waren wir mehr auf The Office, aber das ist eh bald vorbei. Von dem her, beim nächsten Mal, Alex, verzeihe ich mehr.
Ja, cool. Ich muss ja gestehen, ich habe die Staffel davor schon nicht mehr gesehen.
So gut.
So gut.
Also, ja. Doch, aber da haben wir doch drüber geredet. In der Staffel davor war die eine Folge mit den Dämonen 79.
Weiß ich nicht mehr. Vielleicht hast du mit Conny geredet. Also ich jetzt fest davon aus, dass ich die letzte schon nicht mehr gesehen habe. Das letzte, was ich gesehen habe, war Bandersnatch.
Da war auch Beyond the Sea mit dem Aaron Paul.
Nein, ich glaube nicht.
Die sechste Staffel hat auch schon richtig geile Highlights dabei gehabt. Die erste Folge gleich, Joan is awful, super, also wirklich richtig geil, mit der Selma Hayek, die da mitspielt.
Ah, okay.
Also,
ja, stimmt, also jetzt weiß ich es, die erste Folge von der Staffel, aber die habe ich nie gesehen, also ich weiß, dass Selma Hayek dabei ist, aber ich habe es nie gesehen. Ja.
Großes Kino,
geht
also
mir die Staffel ab.
Kann ich definitiv auch empfehlen.
Sehr schön. Ja, das ist irgendwie mir jetzt komplett vorbeigegangen schon, ja.
Ja, deswegen machen wir ja lieber Alex.
Ja, super, da kann sogar ich noch was lernen.
Gut. Ja, dann haben wir ja einen vollgepackten April gehabt.
Ja, Wahnsinn, oder?
Was Hotline bringt der Mai?
Und trotzdem noch so viel Zeug noch angeschaut. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, das ist ja, war ja wieder immer beschissen, oder? Der April war ja zum Kotzen.
Ja, richtig. Aber was machen wir jetzt im Mai? Steht da irgendwas an?
Boah, ich wüsste jetzt nicht. Einfach weiter hier geil sein.
Ja, wahrscheinlich die Nacht des guten Geschmacks.
Das wird ja
definitiv dann auch wieder passieren. Ich bin mir jetzt sicher, ja. 15.05. kann es sein.
I und Daten.
Oder 16. Kann da sein. 16. ist nämlich auf Freitag. Aber ihr müsst unsere sozialen Medien verfolgen. Da schreiben wir es eigentlich ja dann entsprechend rein.
Genau.
Ja, was habt ihr denn so im April erlebt? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind nämlich da schon immer sehr interessiert, was unsere Community so anschaut und
auf jeden Fall.
Uns empfiehlt. Und was sagst du denn zu unserer Warlex und Balex?
Genau.
Was haltet ihr von dieser Episoden pro Woche Politik?
Boah, das ist ja nicht bloß her. Episode pro Woche.
Dann
ich mache jetzt eine eigene Partei auf und dann bin ich gegen das.
Okay, gut. Mach's nicht.
Okay, mach dich nicht zum Affen.
Nein, bitte mach's nicht.
Okay,
gut.
Dann tue ich nur über den Podcast ein bisschen still rebellieren, so vor mir hin rebellieren.
Ja. Ja, jetzt beruhigen wir uns dann erstmal wieder und nach der Folge schicke ich da ein paar Gorillas-Songs, genau. Dann kannst du da mal reinhören.
Du hast aber jetzt keine Zeit, weil du musst jetzt gleich weiter Black Mirror schauen, ich verstehe das.
Dann muss man von der Couch
aus. Dann machen wir jetzt dann Schluss da.
Ja, eben. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast.
Dabei. Servus und habe deri.
Es klingt wieder Anfang.
Servus
und habe deri. Bis dann. Ciao.
Servus.